und zur ersten Frage, too big to fail, da völlig offen ist, ob denn eine Fusion überhaupt stattfindet und wenn diese Fusion stattfindet, ob diese Bank denn diesem Label too big to fail überhaupt dafür qualifizieren würde, lasse ich die mal unbeantwortet. Vielleicht so viel, ich kann gerne darauf verweisen, dass der Bundesfinanzminister in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es einen leistungsfähigen Finanzsektor in Deutschland braucht.
Guten Morgen an diesem Montag. Ich begrüße zu einer etwas früheren Bundespressekonferenz, einer Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Als erstes begrüßen wir hier Herrn Grünewald, als neuen Sprecher des Bundesinnenministeriums. Seien Sie uns herzlich willkommen und ja, viel Spaß hier. Sie werden einer der meistgefragtesten sein. Wenn Sie was sagen wollen, Frau Worte.
Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Björn Grünewälder. Ich verstärke seit Januar das Sprecherteam des BMI, war vorher einige Jahre im Leitungsbereich des Bundeskanzleramtes tätig. Einige kennen mich schon von Hintergrundgesprächen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen. Und wir verabschieden gleichzeitig jemand, Herr Jornitz. Herr Jornitz hat heute seine letzte Regierungspressekonferenz. Ja, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich nach knapp 2 Jahren aus dem Pressereferat im Bundeswirtschaftsministerium. Möchte mich sehr, sehr herzlich bei meinen Sprecherkolleginnen und Sprecherkollegen bedanken für die sehr angenehme Zusammenarbeit und natürlich auch ebenso herzlich bei Ihnen, liebe Journalistinnen und Journalisten, die uns immer mit guten und bohrenden Fragen nicht nur gequält, sondern auch bereichert haben. Und ich werde ab nächsten Montag Kabinett- und Parlamentsreferat im Kanzleramt anfangen. Insofern werde ich von den Presseanfragen zu den parlamentarischen sicherlich übergehen, was sicherlich auch ein sehr spannendes Feld sein wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Jornitz. Da begleiten unsere guten Wünsche Sie in der neuen Aufgabe.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
So, dann kommen wir jetzt zu unserem täglichen Geschäft. Mir ist zugerufen worden, dass das Thema Fusion Deutsche Bank Commerzbank eines ist. Herr Neuhahn hat die erste Frage.
Ganz offen gefragt, Frage an Herrn Hebestreit, wie steht denn Ihr Haus zu dieser Fusion? Es gibt ja die Berichte, dass Sie da eine ganz aktive Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Was für eine Rolle spielt Ihr Haus und warum, wenn Sie was sagen können, sind Sie für eine solche Fusion?
Lieber Herr Neuhahn, so wie Sie das schon...
Entschuldigung, so jetzt Herr Hebestreit, jetzt sind Sie dran.
Lieber Herr Neuhahn, wie Sie das schon angekündigt haben in Ihrer Frage, was ich sagen kann, ist relativ begrenzt. Wir haben das gestern bereits schriftlich gemacht. Es handelt sich um die Entscheidung zweier privatwirtschaftlicher Unternehmen, die gesagt haben, dass sie jetzt in Gespräche ergebnisoffen einsteigen wollen über eine engere Kooperation. Und wir als Bundesministerium der Finanzen nehmen das zur Kenntnis.
Zusatz, das heißt, Sie dementieren, dass Sie eine aktive Rolle dabei gespielt haben oder noch spielen?
Ich dementiere und bestätige gar nichts, sondern ich sage, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass diese beiden privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen in eine engere Kooperation miteinander treten wollen, beziehungsweise Gespräche dazu aufnehmen, die ergebnisoffen sind.
Noch ein Zusatz, wenn ich darf, und zwar die Frage: Bitte? Aus der Finanzkrise 2008 war ja die Lehre gezogen worden, dass niemals eine Bank wieder so groß sein soll, dass sie den deutschen Staat oder die Staaten erpressen könne. Teilen Sie diese Auffassung, dass Banken nicht mehr so groß sein sollen, um Staaten zu erpressen?
Ich teile die Auffassung, dass man seit der Finanzkrise 2008, 2009 auf europäischer Ebene große Anstrengungen unternommen hat, um zu verhindern, dass der Steuerzahler wieder bei einer Schieflage oder Abwicklung einer Bank in Zahlung genommen, in Pflicht genommen werden muss.
Herr Rinke dazu?
Ja, Herr Bestreit, es gibt ja aus Seiten oder von Seiten des Koalitionspartners Kritik, dass das Finanzministerium zumindest den Eindruck erweckt hat, doch ein aktiver Partner zu sein. Und auch in Frankfurt sagen einige, das geschehe jetzt, diese Prüfung, auf Druck des Finanzministeriums. Können Sie dann vielleicht zu diesen Vorwürfen Stellung nehmen, ob die berechtigt sind?
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Herr Jung sitzt da.
Ich habe noch nicht verstanden, ob Sie die Fusionsgespräche jetzt begrüßen.
Sie haben es nicht verstanden, weil ich mich dazu nicht geäußert habe.
Dann ist die Frage, begrüßen Sie diese Fusionsgespräche?
Das habe ich gar nicht zu beurteilen, wir nehmen sie zur Kenntnis.
Begleiten Sie diese Fusionsgespräche?
Nein. Das sind Gespräche zwischen zwei privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. Und das läuft in diesen Unternehmen und zwischen diesen Unternehmen und nicht in der Bundesregierung.
Naja, aber der Staat hat 50% Anteil an einem der Unternehmen.
Ja.
Hat das Unternehmen dem Staat informiert über die Fusionsgespräche? Wann wurden Sie informiert darüber?
Dazu äußere ich mich nicht.
Warum nicht?
Weil das in den Kernbereich exekutiven Handelns fällt.
Frau Müller mit einer nächsten Frage.
Steht das BMF denn zur Forderung, die aus der Union kommt, was die 15% angeht, das relativ klar gesagt wird, aus der Union vor einer Fusion, also müsste der Bundesanteil von den 15% auf jeden Fall aufgelöst werden?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Bitte, Zusatz? Nein? Herr Braun dazu?
Ich habe zwei Fragen. Einmal an Herrn Hebestreit. Ich würde gerne einfach wissen, was bedeuten diese 15%? Haben Sie oder hätten Sie jedwelchen Einfluss oder haben Sie gar keinen und hätten auch gar keinen? Und eine Frage an Herrn Seibert. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Kanzlerin während der Finanzkrise auch gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall wieder Banken entstehen lassen, die so systemrelevant sind. Wie sieht die Kanzlerin die Situation?
Also ich habe hier für das Bundeskanzleramt, für die Bundeskanzlerin, dem, was der Kollege aus dem Finanzministerium gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Es sind zwei Banken, die deren Organe geschäftspolitische Entscheidungen zu treffen oder vorzubereiten haben oder auch nicht zu treffen haben. Und genau darüber werden jetzt Gespräche geführt. Die Bundesregierung wird das beobachten, aufmerksam beobachten.
15%. Spielen die überhaupt keine Rolle? Sind sie quasi irrelevanter Teilhaber bei der Commerzbank?
Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre jede Antwort auf Ihre Frage ein Umweg. Die ursprüngliche Frage, die Sie gemerkt haben, die wir beide hier nicht anders beantworten wollen, als dass wir zur Kenntnis nehmen, dass diese privatwirtschaftlich organisierten Banken miteinander in Gespräche eintreten wollen, ergebnisoffen zu prüfen, ob sie eine engere Kooperation anstreben. Und welche Rolle wir dabei spielen, wird sich dann, wenn diese Ergebnisse irgendwann zu einem Abschluss gekommen sind, sein werden. Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, werden Sie sich dann stellen.
Herr Rinke ist dran.
Ich würde eine ähnliche Frage jetzt mal ans Wirtschaftsministerium stellen. Ihr Minister hat ja eine Debatte über nationale Champions oder europäische Champions begonnen. Würden Sie sagen, dass diese mögliche Fusion, die jetzt geprüft wird, ein Beitrag dazu ist? Wie stehen Sie dazu? Und eine Frage an das Arbeitsministerium. Es wird ja gesagt, dass durch eine Fusion bis zu 50.000 Arbeitsplätze gefährdet werden könnten. Wie besorgt ist Ihr Minister über einen möglichen Stellenabbau in fünfstelliger Größenordnung?
Also der Minister hatte sich ja zu europäischen Champions in seiner Industriestrategie geäußert. Und deswegen kann ich völlig losgelöst von diesem Fall, da es sich bei Banken ja nicht um Industriebetriebe handelt, soweit ich weiß, sagen, dass Herr Minister sich natürlich für europäische Champions in der Industrie einsetzt. Das wird ja auch Gegenstand europäischer Gespräche sein. Im Bereich Banken hat er sich dazu nicht geäußert und ich werde das heute auch nicht tun.
Dann ist Herr Neumann. Nein.
Ja. Oh, mein Mikro weg.
Neuer Herr Neuhaus. Also, Entschuldigung, dass du Arbeitsminister, ich habe es vergessen.
Entschuldigung. Ja, ich bitte auch nur um Verständnis, dass ich das jetzt auch nicht kommentieren kann. Das sind ja Berichte über Fusionsgespräche. Da ist ja auch noch nichts klar, wie diese ausgehen werden. Von daher werde ich das auch leider nicht kommentieren können.
Jetzt ist der Neuhaus.
Ja, eine Grundsatzfrage nochmal. Müsste eigentlich der Bundestag oder ein entsprechendes Gremium des Bundestags mit einer solchen Fusion befasst werden? Müssten die zustimmen angesichts der 15-prozentigen Beteiligung?
Diese Frage würde sich dann stellen, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Das wird einige Wochen dauern. Also nicht wir als Bundesregierung, sondern diese beiden privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen zu einem Ergebnis gekommen werden. Und dann werden wir eine Lage haben, je nachdem, wie die Gespräche ausfallen, Und dann werden wir all diese Fragen auch beantworten. Vorher nicht, weil das ja alles, wir bewegen uns in einem marktrelevanten Umfeld. Das sind alles Fragen, die wieder Bewegung bringen, die Gerüchte nähern und Ähnliches. Und deswegen sind wir da so zurückhaltend.
Das ist jetzt erstmal nur eine ganz konkrete Rechtsfrage sozusagen. Wenn diese Bank, die Ihnen zu 15% gehört, dem Bund zu 15% gehört, wenn die eine Fusion anstrebt und diese Fusion realisiert wird, muss dann in einem theoretischen Fall der Bundestag zustimmen?
Das muss ich nachliefern, das weiß ich so nicht.
Das wäre nett.
Frau Geuter, ganz dahin. Ist das das? Eins davor wahrscheinlich. Ne? So, bitte.
Nochmal eine ähnliche Frage. Die Frage, in welcher Weise der Bund angesichts der 15% mitspricht, ist ja eben auch erstmal eine theoretische Frage. Wenn ich das frei übersetzen dürfte, haben Sie die Antwort eben verweigert mit der Begründung, dass sie interessant oder relevant sein könnte. Das finde ich noch keine ausreichende Begründung. Haben Sie sonst noch eine, dass Sie das nicht, also weil das kann man ja erstmal allgemein beantworten, in welcher Weise hat in der Vergangenheit der Bund mitgesprochen oder gibt es allgemeine Regeln dafür?
Ich fürchte, es bleibt bei dieser für Sie unbefriedigenden Begründung.
Frau Müller.
Um vielleicht mal ein Gerücht nicht zu nähren, sondern sozusagen zu töten, wenn Sie möchten. Nochmal die Frage ans BMBF. Die FDP hat Sorge, Zitat, dass Herr Scholz politische Hochzeitsgeschenke macht, die eine Fusion befördern könnten. Können Sie diese Sorge der FDP nehmen?
Ich kenne weder das Zitat noch wüsste ich mich mit Hochzeitsgeschenken nicht so auskennend, was das sein sollte. Und insofern fällt es mir schwer, mich dazu zu äußern.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
Herr Jessen. Hatte mich vorhin schon gemeldet. Zwei Fragen, Herr Hebestreit. Das eine politische Frage. Braucht aus Sicht des Finanzministeriums die Bundesrepublik eine systemrelevante Großbank, also eine, die too big to fail wäre? Und zum Zweiten, 15% Anteil, das ist, glaube ich, keine Sperrminorität. Gleichwohl ist damit der Bund größter Einzelaktionär der Co-Bank. Welche Formen rechtlich gesehen der Einflussnahme haben Sie?
Die zweite Frage ist, glaube ich, genau die Frage, die Herr Neuhahn schon gestellt hat. Da habe ich angeboten, dass ich mich kundig mache und sie Ihnen dann nachreiche. Und zur ersten Frage, too big to fail, da völlig offen ist, ob denn eine Fusion überhaupt stattfindet und wenn diese Fusion stattfindet, ob diese Bank denn diesem Label too big to fail überhaupt dafür qualifizieren würde, lasse ich die mal unbeantwortet. Vielleicht so viel, ich kann gerne darauf verweisen, dass der Bundesfinanzminister in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es einen leistungsfähigen Finanzsektor in Deutschland braucht.
Ja, deswegen die Frage, ja, Nachfrage. Ich habe ja auch nicht gefragt, ob eine mögliche fusionierte deutsche Co-Bank too big to fail wäre, sondern die Frage ist, ob aus systemischen Gründen Ihr Haus eine Großbank, nicht den Sektor, sondern eine systemrelevante Großbank für sinnvoll und nötig hält. Das ist ja jenseits der hypothetischen Frage.
Ist es? Ich habe das Gefühl, das ist genau die gleiche Frage.
Nein. Nein, 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 nein. Die Frage wäre hypothetisch, wenn die beiden fusionieren, wäre das dann eine systemrelevante Großbank? Die stelle ich nicht. Aber die Frage, ob Sie eine systemrelevante Großbank für sinnvoll oder notwendig halten, ist eine ganz andere. Das ist eine grundsätzliche.
Dann bleibe ich, glaube ich, bei meiner Antwort, auf der ich mich sehr sicher fühle, nämlich, dass wir einen leistungsfähigen Finanzsektor in Deutschland brauchen.
Herrn Jessen hatte ich eben übersehen, Entschuldigung. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt, habe ich eben vergessen, zu einer Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Frau Adebar, bitte.
Ja, ich möchte Ihnen gern mitteilen, dass Außenminister Maas heute in Brüssel beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten ist und dort nachmittags aber an einer deutsch-belgischen Konferenz mit dem Titel Energie, Mobilität und Digitalisierung auf dem Weg in eine vernetzte Zukunft zwischen Belgien und Deutschland teilnimmt. Dort werden Experten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft da über dieses Thema beraten und beraten, wie Belgien und Deutschland auf diesen Gebieten noch enger zusammenarbeiten wollen. Dann geht es auch noch im Gespräch mit seinem Kollegen Didier Reinders um den sogenannten Peer Review Mechanism. Das ist eine deutsch-belgische Initiative, die wir in der Europäischen Union weiter vorantreiben wollen. Morgen am Dienstag, dem 19.03., wird Außenminister Maas nach Helsinki reisen, um dort seine Amtskollegen aus Finnland, Dänemark und Schweden zu treffen. Das ist das sogenannte N3+1-Format, das von Deutschland 2014 initiiert wurde und zuletzt mit einem Treffen Ende 2016 in Berlin stattfand. Bei dem Treffen der Außenminister wird es um China, Russland, transatlantische Beziehungen gehen und natürlich sehr viel um EU und den Brexit und die anstehende finnische EU-Ratspräsidentschaft, die unser Jahr vorangeht, auch die im zweiten Jahreshälfte 2019 ansteht.
Vielen Dank, Frau Adebahn. Handeln wir das gleich ab. Gibt es Fragen zu dieser Reise des Außenministers? Herr Rieke.
Weil eben das Stichwort China fiel, vielleicht können Sie mir da eine Einschätzung geben. Der chinesische Präsident wird ja morgen in Italien sein. Da geht es auch darum, dass ein MOU unterschrieben werden sollte über die Teilnahme Italiens an der Seidenstraße-Initiative. Wird dieses Thema, wie verhalten sich EU-Staaten gegenüber China, auch mit Blick auf die Seidenstraße, Thema sein? Und gibt es Anstrengungen zu erreichen, dass die EU-Staaten bei diesem Thema eine gemeinsame Haltung einnehmen?
Wenn ich recht informiert bin, ist das zum einen auch Thema des Europäischen Rates und es ist im Moment as we speak und zwar dann bei einem Mittagessen gleich Thema in Brüssel beim Rat der Außenminister, wo es in der Tat auch darum gehen wird, sich über diese Fragen auch auszutauschen und zu sehen, wie dort die Positionierung der einzelnen EU-Staaten ist und natürlich eigentlich auch möglichst eine gemeinsame Haltung in vielen Fragen in Richtung China einzunehmen.
Ja, das kann ich bestätigen. Der Arbeitsplan des Europäischen Rates sieht vor, dass am Donnerstagabend die 28 Staats- und Regierungschefs sich über außenpolitische Themen beraten, insbesondere über die Beziehungen EU-China und über die Vorbereitung des EU-China-Gipfels, der Anfang April stattfindet.
Zusatz?
Ein Zusatz dann an Herrn Seibert. Wie unzufrieden ist man denn damit, dass Länder wie Italien jetzt vorpreschen und schon mal bilaterale Vereinbarungen mit China erzielen, weil es da ja in diesem Seidenstraßenprojekt doch einige schwierige Punkte gibt, wie zum Beispiel Kreditvergabe an Länder und andere Punkte?
Ich will hier nicht über einzelne Staaten sprechen, aber es ist ein Punkt, den die Bundeskanzlerin in aller Öffentlichkeit auch schon vielfach gemacht hat. Europa wird seine außenpolitische Rolle nur so stark spielen können, wie wir sie spielen wollen, wenn wir in den wesentlichen außenpolitischen Fragen, und dazu gehört das Verhältnis zu China, möglichst mit einer Stimme sprechen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jung.
Und anschließend eine Lernfrage, Sabel. Also ist Nord Stream 2 kein wesentliches Projekt der EU oder in der EU? Da ist man ja alleine gegenüber den anderen EU-Staaten.
Erstens stimmt das nicht. Zweitens ist Nord Stream 2, worüber wir hier ja oft berichtet haben, ein Projekt der Unternehmen, das eine politische Komponente hat. Darüber haben wir hier vielfach gesprochen. Diese politische Komponente heißt, es darf für die Ukraine nicht zu einem völligen Abriss der Rolle als Transitland kommen. Darüber werden Gespräche geführt, im Übrigen unter Vermittlung des europäischen Kommissars Šefčovič, den wir dabei unterstützen. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Bevor wir jetzt über Nord Stream 2, also von China zu Nord Stream 2 kommen, würde ich gerne den Kollegen, die hier sich gemeldet haben und fleißig warten, die Chance geben. Als nächstes Wort hat Herr Warwick. Warwick, Sie sitzen da, ne?
Die USA haben letzte Woche den Internationalen Strafgerichtshof sanktioniert wegen Ermittlungen zu möglichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan. Teilt das Auswärtige Amt, teilt die Bundeskanzlerin diese Art der Sanktionspraxis gegenüber dem ICC in Den Haag?
Ja, also wir haben mit großem Bedauern und Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass die USA die Absicht haben, Visabeschränkungen gegen Entscheidungsträger des Internationalen Strafgerichtshofs einzuführen. Für den Fall, dass der Gerichtshof förmliche Ermittlungen zur Situation in Afghanistan und in diesem Zusammenhang eben gegen US-Staatsangehörige aufnimmt. Deutschland gehört, ich glaube, das wissen Sie alle und das haben Sie in den letzten Jahren auch verfolgen können, von Anbeginn an zu den entschiedenen Unterstützern des Strafgerichtshofs und wir haben volles Vertrauen in seine Arbeit. Aus unserer Sicht ist der Strafgerichtshof eine unverzichtbare Institution im Kampf gegen die Straflosigkeit bei internationalen schwersten Verbrechen, und er wird heute mehr denn je gebraucht. Die Gefahr eines politischen Missbrauchs des Gerichts sehen wir nicht, denn die Regeln des römischen Statuts des ISTGH garantieren dessen Unabhängigkeit, und dieses Statut ist gültig und danach arbeitet der Gerichtshof.
Weitere Fragen zum Thema? Herr Warwick nochmal.
Eine Nachfrage. Die Bundesregierung plant das Auswärtige Amt in diesem Kontext auch das, was Sie gerade vorgetragen haben, proaktiv gegenüber dem US-amerikanischen Partner zu kommunizieren?
Ich denke, die Bundespressekonferenz ist ja ein Ort, wo auch diese Informationen den Weg in die Presse und auch zu Partnern zum Beispiel finden. Unsere Haltung zum Gerichtshof ist, glaube ich, auch den Partnern in den USA aber ohnehin bekannt.
Aber proaktiv in Washington wird das nicht kommuniziert. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Nein, da haben Sie mich nicht richtig verstanden. Ich denke, wir kommunizieren unsere Haltung dazu, auch im Gespräch mit den Partnern, und haben das auch schon getan.
Herr Jessen dazu.
Die Maßnahmen der USA machen sich ja fest an vor allem an möglichem Verhalten von US-Bürgern in Afghanistan. Nun gehört Afghanistan zu den Unterzeichner- und Unterstützerstaaten des ICC. Ist aus rechtlicher Sicht von daher der ICC legitimiert, sich mit möglichen Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan zu befassen, unabhängig von der Nationalität des oder derjenigen, die beschuldigt werden?
Das ist eine Rechtsfrage, die die vertiefte Kenntnis der Möglichkeiten der Vorermittlungsaufnahme nach dem römischen Statut genau erfordern würde. Das könnten Sie herausfinden, oder ich könnte es gerne nachreichen. Da möchte ich jetzt hier keine Mutmaßung anstellen.
Dann würde ich darum bitten, weil sich eben in der Lektüre unterschiedliche Lesarten finden. Die einen sagen, wenn Afghanistan unterzeichnet oder da Afghanistan unterzeichnet hat, ist der ICC legitimiert, alles, was in Afghanistan vorgeworfen wird, zu untersuchen. Andere sehen das anders.
Danke. Es gibt doch immer zwei Schritte, Unterzeichnung und Ratifizierung. Also da würde ich doch mal gerne genau noch mal nachschauen.
Ja, Herr Jung dazu.
Ja, nur zwei Lernfragen. Sind deutsche Mitarbeiter des ICC betroffen? Und es geht ja um die amerikanischen Folter und brutalen Misshandlungen in Afghanistan. Hat die Bundesregierung eigentlich Kenntnisse oder eigene Erkenntnisse darüber?
In der zweiten Frage lage eine Wertung, die ich mir nicht zu eigen mache, und ich beantworte den Rest der Frage mit Nein. Die erste Frage ist auch Nein. Es sind derzeit von dieser Ankündigung keine deutschen Mitarbeiter des Gerichts betroffen. Und wenn ich das auch noch sagen darf, wir gehen auch davon aus, dass die angekündigten Schritte der USA keine Auswirkung auf den Zugang und Dienstreisen von Mitarbeitern des Gerichts zum Hauptsitz, zum HQ nach New York, zu Sitzungen und dergleichen haben werden. Da gibt es noch ein extra Abkommen, und unser Verständnis ist, dass dies weiter respektiert wird. Das heißt, dass die Mitglieder des Gerichtshofs auch dort zu ihren Sitzungen und zur Arbeit weiter einreisen können.
Zusatz? Was meinen Sie mit Wertungen? Es geht hier um Folter, brutale Misshandlungen. Das sind UN-Berichte, die die Bundesregierung auch anerkannt hat. Also wo ist da Meinung?
Das habe ich in Ihrer Frage so empfunden. Herr Jung, es ist selbstverständlich so, dass wir UN-Berichte ernst und zur Kenntnis nehmen. Das führt jetzt aber in eine ganz andere Diskussion, als wir in der Ausgangsfrage waren.
Gibt es weitere Fragen zu den Sanktionen der Amerikaner gegenüber dem ICC? Das sehe ich nicht. Dann steht auf meiner Liste trotzdem Herr Jung mit einem neuen Thema.
Frau Ottobah, es geht um den freigelassenen Journalisten Billy Six. Da können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie der Mann jetzt freigekommen ist.
Also es handelt sich hier um einen konsularischen Einzelfall, in dessen Einzelheiten ich aus Persönlichkeitsschutzrechten nicht hier vortragen kann. Was ich gerne sage und auch noch mal betone, ist, dass sich die deutsche Botschaft von Beginn an der Inhaftierung von Billy Six für seine Freilassung eingesetzt hat und den Fall engstmöglich, so eng es die Umstände zuließen, betreut hat. Und es hat insgesamt 4 Haftbesuche gegeben. Die Haft war, glaube ich, insgesamt knapp 4 Monate lang. Wir haben in einem steten Kontakt mit den zuständigen Behörden uns dort ins Zeug gelegt und auch über das ganze letzte Wochenende die Botschaft Tag und Nacht Herrn Six bis zur Ausreise begleitet, haben das unseres Mögliche getan, damit er sicher außer Landes kommt, und er befindet sich jetzt auf dem Rückweg nach Deutschland.
Satz. Herr Six und seine Familie behaupten, dass der russische Außenminister für seine Freilassung gesorgt hätte. Haben Sie darüber eigene Erkenntnisse? Wie bewerten Sie das? Und die Familie sagt, dass Sie als AA nie förmlich gegen die Inhaftierung von Herrn Six protestiert hätten. Jetzt habe ich gerade rausgehört, dass Sie ja gegen die Inhaftierung waren, aber haben Sie denn förmlich in Caracas gegen die Inhaftierung protestiert und die Freilassung gefordert?
Ja, der Botschafter Daniel Kriener hat schon im November beim venezolanischen Außenministerium gegen die Verhaftung protestiert und für konsularischen Zugang und konsularische Betreuung geworben. Das haben wir die ganze Zeit über gemacht, auch von Berlin aus, in dem Kontakt mit den dafür zuständigen Behörden. Zu Ihrer anderen Frage, die Erklärung der Eltern möchte ich hier nicht kommentieren. Wir nehmen sowas natürlich zur Kenntnis. Wir haben über solche Vorgänge, habe ich keine Kenntnis, wie sie dort beschrieben sind.
Eine letzte Nachfrage.
Also es gab jetzt auch keine deutsch-russischen Verständigungen diesbezüglich auf Außenministerebene, aus Außenministeriumsebene?
Nein, das ist mir nicht bekannt.
Also man hat nicht nachgefragt, sondern habt ihr da geholfen?
Weitere Fragen dazu? Herr Jess. Zunächst war Herr Six ja freigelassen worden mit der Auflage, er müsse sich in Venezuela aufhalten und ich glaube alle 15 Tage bei den Behörden dort melden. Nun ist er nach Deutschland zurückgereist. Hat es da eine formale Änderung dieser Einschränkung gegeben? Wenn ja, wer hat die bewirkt oder wurde er klammheimlich außer Landes geschafft mit deutscher Mithilfe möglicherweise?
Also da müssten wir ganz kurz unter drei gehen.
Jetzt gehen wir unter drei. Ich bitte die Kameras abzuschalten. Gibt es weitere Fragen zum Komplex Billy Six? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Geuter mit... letzte Frage.
Weil als Denis Yücel rausgekommen ist, da hat sich ja der Außenminister persönlich bei der Ankunft um ihn gekümmert. Wird Heiko Maas sich mit Herrn Six treffen?
Herr Six befindet sich auf dem Rückweg. Der Bundesminister ist auf einer Auslandsreise. Ich kann Ihnen über die Zukunft hier keine Prognosen abgeben, aber das ist der momentane Rückkehrstand.
So, dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Frau Geuter ist dran.
Mit einer Frage an das Justizministerium. Herr Karl, es hat am Wochenende Berichte gegeben, dass Daten aus strafrechtlichen Ermittlungen sehr viel breiter in der Polizei abgerufen sollen werden können. Nach einem Entwurf, unter anderem auch betreffend zum Beispiel Opfer einer Straftat. Können Sie das bestätigen erstmal?
Nein, kann ich nicht bestätigen. Ich kann das sehr gerne einordnen, weil wir die Berichte natürlich auch vernommen haben und da gern was einordnen, was klarstellen würden. Also es geht, das ist mal zur Vorgeschichte, um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der im Moment im parlamentarischen Verfahren ist, im Rechtsausschuss beraten wird. Und der setzt eine EU-Richtlinie zum Datenschutz im Strafverfahren um, die zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung damals, also vor etwa 2 Jahren, verabschiedet worden ist. Und parallel dazu, dass auch vor etwa 2 Jahren in BMI-Federführung eine komplette Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes gegeben. Und auf dieser Grundlage hat die Polizei, insbesondere das Bundeskriminalamt, eine völlig neue Datenstruktur, eine Datenbank, ein Informationssystem, in das alle polizeilichen Erkenntnisse einfließen. Das war früher anders, da gab es getrennte Dateien für verschiedenste Ermittlungsbereiche. Und insofern die Polizei auf ein neues System umgestellt. Und mit der Umsetzung dieser Richtlinie verbunden ist jetzt auch eine Änderung, die es eben ermöglicht, dass die staatsanwaltschaftlichen Daten, die Daten aus den Strafverfahren, dann in dem neuen polizeilichen System auch entsprechend verarbeitet werden können. Das ist eine rein technische Änderung. Das ändert nichts daran, wer auf die Daten zugreifen darf, jeweils bei der Polizei. Das war vorher genauso, wie es künftig sein wird, mit den entsprechenden Zugriffsbeschränkungen. Das ist auch im Bundeskriminalamtgesetz entsprechend geregelt, dass es ein sogenanntes Rechte- und Rollenmanagement gibt, in dem dezidiert die Zugriffsberechtigungen und auch Beschränkungen geregelt sind. Daran ändert sich durch die Änderung jetzt nichts, sondern es dient einzig und allein dazu, dass die Daten aus den Strafverfahren eben auch in den neuen polizeilichen Systemen verarbeitet werden können. Auch die Löschfristen ändern sich nicht. Die Voraussetzungen, wann überhaupt etwas gespeichert werden kann, ändern sich nicht. Die ergeben sich aus den Polizeigesetzen und dem BKA-Gesetz. Insofern erfolgen auch keine, wie es vereinzelt hieß, anlasslosen Speicherungen, sondern die Rechtsgrundlagen müssen immer bestehen. Und wenn sie nicht bestehen oder nicht mehr bestehen, wenn ein bestimmtes Datum, sagen wir, zu einer vermissten Person zum Beispiel nicht mehr benötigt wird, dann muss es selbstverständlich genauso gelöscht werden, wie es bisher auch der Fall war.
Nachfrage, wenn ich darf, mit zwei Vorwürfen, die im Raum stehen. Das eine aus dem politischen Raum. Daten bis hin zu DNA-Spuren, auch von Zeugen und Opfern, würden auf Vorrat in einen großen Datenpool geworfen, bei dem man auf Bedarf zugreifen könnte, ist der eine Vorwurf. Und der andere stammt immerhin vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Der Entwurf würde es der Polizei ermöglichen, diese Daten ohne konkreten Anlass auf Vorrat zu speichern und von sämtlichen deutschen Dienststellen abzurufen. Beides falsch?
Das ist aus unserer Sicht nicht so. Das habe ich ja gesagt. An den Rechtsgrundlagen ändert sich nichts. Und wir haben ja beispielsweise DNA-Daten genannt. Da sind die Rechtsgrundlagen natürlich besonders streng. Und daran ändert sich gar nichts. Es ändert sich was an der technischen Infrastruktur. Und daher rührt mitunter der Vorwurf, dass alles in einem großen Datenpool landen würde, weil man eben von den getrennten Dateisystemen in der Polizei umstellt auf ein gemeinsames System. Das wiederum ist aber verbunden mit sehr engen Voraussetzungen, wann, wer, wie auf die Daten zugreifen darf, wie lange darauf zugreifen darf. Dafür haben wir uns als Bundesjustizministerium damals in den Verhandlungen mit dem Innenministerium rund ums BKA-Gesetz auch sehr eingesetzt. Das nennt sich, wie gesagt, Rechte- und Rollenmanagement und das ist auch so gekommen. Insofern ändert sich an den Zugriffsvoraussetzungen nichts.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurau.
Eine Frage ans BMI, Herr Grünewälder. Der Innenminister hat jetzt gesagt, nach den Anschlägen von Neuseeland, dass Angriffe auf muslimische Einrichtungen durchaus auch in Deutschland möglich sind, dass aber bisher, so habe ich das verstanden, eine Konzentration einfach, das ist ja nicht das einzige Land, auch auf Anschläge von islamistischer Seite da war. Welche konkreten, gibt es jetzt konkrete Pläne, muslimische Einrichtungen, Moscheen anders als bisher zu schützen und wie ist der Stand da gegenwärtig?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Bundesinnenminister hat darauf hingewiesen, dass auch religiöse Einrichtungen Ziele sein können. Wenn es Anhaltspunkte gibt dafür, dann wird der Schutz verstärkt. Insofern hat sich an der Sachlage jetzt nichts geändert. Die Polizeibehörden beobachten gefährdete Einrichtungen, wo nötig und wo das gewünscht wird, mit erhöhtem Aufwand. Das ist vor allem Sache der Landesbehörden. Was Objektschutz angeht, Erfordernis von Personenschutzmaßnahmen. Aber für uns gilt grundsätzlich, es gibt die Möglichkeit, dass religiöse Einrichtungen Ziel von Terroristen sein können. Das ist nichts Neues. Wir gehen mit dieser Gefahr um. Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus jeder Art ist ein Kernanliegen und wir handeln danach.
Noch ein kurzer Zusatz. Kann man ungefähr sagen, wie das Verhältnis da jetzt ist, in welchem Ausmaß das schon geschieht? Wird das wahrgenommen? Wird das von muslimischen Einrichtungen in irgendeiner Form angefordert oder angemahnt? Oder ist das eigentlich noch gar nicht so richtig publik geworden oder noch nicht so richtig virulent?
Da kann ich Ihnen von Bundesseite wenig zu sagen, weil, wie gesagt, die Länder dafür vor allem zuständig sind. Dann müssen Sie dort nachfragen, bitte.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Neuhahn am neuen Thema.
Ja, nochmal an Herrn Hebestreit eine Frage. Die Bild-Zeitung meldet heute, ihr Haus plane eine Flüchtlingspauschale von 16.000 Euro von Bund an die Länder. Und ebenfalls seien die Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte ja deutlich gesunken. Können Sie beide Sachen bestätigen oder was dazu sagen?
Was ich bestätigen kann, ist, dass die Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern über die Fortführung der Übernahme der Flüchtlingskosten 2020 folgende seit einigen Monaten laufen. Dazu befindet sich der Bundesfinanzminister in den Gesprächen mit seinen Länderkollegen. Da gab es bereits im vergangenen Herbst eine erste Runde bei der Ministerpräsidentenkonferenz und meines Wissens auch weitere Anfang diesen Jahres. Und in diesen Gesprächen befindet man sich jetzt. Wenn man sich den Koalitionsvertrag genau anguckt, dann weiß man, dass man für die Flüchtlingskosten in dieser Legislaturperiode eine gewisse Summe angesetzt hat. Und das wird jetzt auch in der Finanzplanung und in Eckwerten und weiteren vollzogen. Und die Länder sehen da noch Nachholbedarf. Und in dieser Diskussion befinden wir uns jetzt.
Frau Müller dazu.
Ja, da wir beim Thema Haushalt sind, wie weit sind Sie denn mit der Klärung der letzten offenen Punkte? Und werden im Etat dann auch schon Kosten für die Grundrente drinstehen?
Jetzt mache ich mal den Werbeblock.
Das ist aber ansatzlos neues Thema, Frau Müller. Ne?
Aber wir machen das als Werbeblock für die Bundespressekonferenz. Der Bundesminister der Finanzen wird die Eckwerte des Haushaltes am Mittwoch hier in diesen heiligen Hallen vorstellen. Und da können Sie auch all diese Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, beantwortet kriegen. Und bis dahin, bevor er im Kabinett nicht konsultiert ist, sagen wir dazu nichts weiter hier.
Erstmal Frau Buschow dazu.
Herr Hebestreit, eine Nachfrage, weil Sie gerade gesagt haben, beim Blick in den Koalitionsvertrag sieht man, dass eine gewisse Summe angesetzt ist für die Unterstützung der Länder. Können Sie die mal rasch nennen, wie hoch diese Summe ist?
Wenn ich mich richtig erinnere, sind das 8 Milliarden Euro für diese Legislaturperiode.
Die Kollegin hinter Frau Müller dazu, zu dem Thema, ne?
Ja, zum Thema Haushalt ans BMZ,
Entschuldigung, wir waren gerade bei der Flüchtlingsabgabe, glaube ich. Da hat der Herr Lange eine Frage. Sehe ich das richtig, Herr Lange? Oder auch allgemein zum Haushalt? Also, dann fragen Sie bitte. Nutzen Sie doch das Mikrofon, ziehen Sie es ein bisschen an sich ran. Danke.
Minister Müller hatte ja angemahnt, dass nach der jetzigen Planung der Entwicklungsinvestitionsfonds nicht mehr zu finanzieren ist in den nächsten Jahren. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Heißt das, es ist eine Streichung dieser 100 Millionen, die der Bund jetzt zusteuert in diesem Jahr? Oder was bedeutet das konkret?
Also ich glaube, der Minister hat ja über das Wochenende, war es überall nachzulesen, hinreichend deutlich gemacht, wo seine Kritikpunkte sind. Es ist zum einen die Kritik am kommenden Haushalt, also für das Jahr 2020, wo er allein für den Klimabereich beispielsweise eine Finanzierungslücke von 500 Millionen Euro sieht. Und Sie haben recht, auch beim Entwicklungsinvestitionsfonds, der ja bis zu 1 Milliarde Euro ausgestattet werden soll, fehlen aus unserer Sicht mindestens 200 Millionen Euro, von denen allein 150 Millionen 2020 benötigt werden.
Jetzt ist Herr Lange dran, glaube ich.
Genau dazu, Herr Hebestreit, wie äußert sich denn Ihr Haus nun auf die Kritik von Herrn Müller? Und Frau Menz, hat Herr Müller das dann auch schon dem Finanzminister mitgeteilt oder nur der Presse?
Die Kritik. Soll ich anfangen? Also Sie haben sicherlich auch der Presse entnommen. Es gab einen Brief an den Finanzminister und da steht eine Antwort aus.
Die Frage, wie der Finanzminister sich dazu verhält, wir befinden uns im Haushaltsverfahren. Die Aufgabe eines Bundesfinanzministers ist es immer, die vielen Wünsche, die es gibt, mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. In diesem Verfahren befinden wir uns. Am Mittwoch wird darüber das Bundeskabinett über die Eckwerte abstimmen und dann gucken wir, was rauskommt.
Herr Rinke dazu? Zu dem Thema hat sich erledigt. Dann ist Herr Remme, glaube ich, zu dem Thema dran.
Frau Menz, Sie haben da eben gerade ein Beispiel genannt. Ich würde das noch gerne etwas weiten wollen. Können Sie noch mal schildern, welche Folgen es für die Projektarbeit Ihres Ministeriums hätte, wenn es bei den jetzigen Ausgaben und auf dem Level der jetzigen Ausgaben bleibt?
Also was es für das künftige Jahr bedeuten wird, das habe ich eben schon vorgetragen. Wenn man dann auf die weitere Finanzplanung für die Folgejahre schaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Kurve dort sogar nach unten zeigt, eben nicht nur nicht nach oben, sondern tatsächlich nach unten zeigt. 2021 beispielsweise soll der Ansatz um 860 Millionen Euro sinken. Und bis zum Ende der Finanzplanung würden so insgesamt 7 Milliarden Euro fehlen. Und auch das hatte der Minister schon betont, dadurch wäre die Planungs- und Arbeitsfähigkeit des BMZ massiv in Frage gestellt. Das betrifft ganz, ganz viele Projekte, unter anderem natürlich auch die Versorgung von notleidenden Menschen, beispielsweise in der Krisenregion rund um Syrien.
Und eine Nachfrage dazu, wäre denn diese Entwicklung, so wie Sie sie gerade geschildert haben, in Einklang zu bringen mit dem Koalitionsvertrag?
Sie spielen jetzt vermutlich an auf die Oder-Quote. Nein, da sehen wir tatsächlich eine Differenz. Wie gesagt, die 7 Milliarden Euro sind bezogen auf die Stabilisierung der Oder-Quote bei 0,51%.
Vielleicht darf ich kurz ergänzen, zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube nicht, dass es die Bundespressekonferenz der richtige Ort ist, um Haushaltsverhandlungen zu führen. Und als zweites darf ich sagen, dass die Finanzplanung, was der Ausgangspunkt für jetzt auch die Eckwerte ist, eine Steigerung sowohl was den Haushalt des BMZ als auch was den Haushalt des BMVG ansieht, 1:1 umgesetzt haben wird. Aber wie gesagt, am kommenden Mittwoch ist der Bundesminister der Finanzen hier. Vorher wird das Bundeskabinett über die Eckwerte abstimmen. Und dann können Sie all diese Fragen sehr genau beantworten.
Jetzt habe ich ja nicht zu Verhandlungen aufgefordert, sondern Sie werden mir ja nicht verübeln, dass ich mich an die Kollegen wende, die mir heute schon Antworten geben und nicht erst auf Mittwoch verweisen.
Das war keine Kritik an Ihnen.
Gut, wir verhandeln hier immer gerne. Herr Dausend, Sie sind dran.
Herr Hebestreit, dummerweise habe ich morgen schon Redaktionsschluss, also ich kann nicht bis Mittwoch warten. Von daher nochmal nachgefragt. Es gab ja, die SPD-Seite hat ja sehr stark darauf gedrängt, im Koalitionsvertrag den Etat des BMZ an den Etat des BMVG zu koppeln. Jetzt wirkt es ja so, als sei das aufgekündigt worden, diese Koppelung. Können Sie uns über die Motive des Finanzministers, warum er diese Koppelung, die ja seine Seite, seine Partei unbedingt haben wollte, jetzt aufgekündigt hat?
In Ihrer Frage steckt schon das Problem. Sie sagen, es wirkt so, aber das stimmt nicht. Wie ich ja eben auch dargelegt habe, dass wenn man den Finanzplan für 2020 mit den Eckwerten für 2020 vergleicht, wird man sehen, das ist ganz sauber 1:1 umgesetzt.
Na, was ich verstanden habe, ist, dass der Etat des BMVG steigt und wie wir gerade gehört haben, BMZ dramatisch fällt. Dass es da eine Finanzierungslücke von 7 Milliarden geben wird am Ende der Finanzplanung.
Wir befinden uns im Augenblick in der Aufstellung der Eckwerte für das Jahr 2020. Da sind wir jetzt dran. Und dann schließt sich an den Eckwerten 2020 die Finanzplanung für die folgenden 3 Jahre an. Da ist viel Veränderungsmöglichkeit, weil wir nicht wissen, wie die Konjunktur sich entwickeln wird, wie sich die Arbeitszahlen entwickeln werden und Ähnliches. Und insoweit gucken wir uns die 2020er-Zahlen für 2020 an und die Eckwerte, das ist das, was zählt. Und da ist 1:1 umgesetzt, was im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart ist. Und auch der Etat für die Entwicklungshilfe ist in diesem Sinne sauber abgebildet. Aber wie gesagt, ich finde noch einmal, solche Gespräche werden nicht zwischen Sprechern in der Bundespressekonferenz geführt, sondern zwischen Staatssekretären und gegebenenfalls Ministern, wenn sie denn ein Gespräch wollen, auf der Ebene und nicht hier in der Bundespressekonferenz.
Frau Kollegin.
Ich habe noch eine Frage zu dieser Koppelung. Und zwar gibt es Berichterstattung, dass Mittel, die jetzt für den Wiederaufbau verwendet werden, umgewidmet werden sollen in NATO-Mittel. Vielleicht auch an das BMVG, ist das richtig?
Ich glaube, mit der Frage sind Sie bei mir falsch.
Okay. Oder ans BMZ?
Also es geht um Einrechnung von Mitteln, die aus unserem Haushalt kommen, in die sogenannte NATO-Quote. Insofern, ich kann da nur dazu sagen, der Minister hat sich dazu eindeutig positioniert und lehnt das vehement ab. Aber wie genau die Berechnung aussehen soll, das kann ich nicht beantworten.
Und wer könnte das?
Ich mache nochmal den Werbeblock. Kommenden Mittwoch, die genaue Zeit, ist es 12.30 Uhr.
12.30 Uhr.
12.30 Uhr in diesen heiligen Hallen der Bundesminister der Finanzen.
Frau Müller.
Herr Flosdorf, BMZ ist noch nicht zufrieden mit dem, was im Moment auf dem Tisch liegt. Ist denn das BMVG grundsätzlich zufrieden mit dem, was jetzt für Ihr Ministerium auf dem Tisch liegt?
Also ich möchte hier auch nichts vorwegnehmen. Es ist jedes Jahr so, dass es diese Verhandlungen gibt. Wir haben auch hohen Respekt vor der Aufgabe des Finanzministers, der immer schauen muss, was ist möglich, den Portfolioblick auch hat. Auf der anderen Seite stehen die Bedarfe der Bundeswehr, stehen Zusagen an Verbündete. Da wissen wir alle, wie die Zusagen lauten und dass die Bedarfe der Bundeswehr, die einen harten Modernisierungskurs hat und erhebliche Lücken zu füllen hat, groß sind. Gibt es bekannte Haushaltsanmeldungen auch dazu. Und das ist natürlich schwierig, das in Einklang zu bringen. Ganz klar ist, dass wenn die Anmeldung den Anmeldungen nicht entsprochen werden kann, dass das natürlich irgendwie auch Konsequenzen und Folgen hat für den Modernisierungskurs der Bundeswehr, dass dann auch Priorisierungen vorgenommen werden müssen. Aber das sind ganz normale Prozesse, wie wir sie auch aus vergangenen Jahren kennen.
Herr Braun.
Ich würde gerne daran erinnern, dass wir hier nicht in heiligen Hallen sind, sondern Fragen stellen, ganz normal und keine Verhandlungen. Und wenn man das dreimal betont, macht es die Sache nicht besser. Wir stellen ganz normal Fragen. Die zweite Frage oder die Frage, die ich stelle jetzt, Herr Hebestreit, Sie wissen genau, was ich meine. Die zweite Frage ist, ist es denn falsch, was das BMZ sagt, dass sein Budget sinkt, während bei der Verteidigung das Budget steigen soll? Und eine zweite Frage an Herrn Seibert. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Frau Merkel immer größten Wert darauf gelegt, dass die Entwicklungshilfe nicht gekürzt wird in den letzten, ich glaube, inzwischen 13 Jahren. Ist es für Sie vorstellbar, dass es tatsächlich eine Entwicklung gibt, dass bei der Entwicklungshilfe mal gekürzt wird? Würde ich gerne wissen.
Verlange ich vielleicht an, der Vorwurf mit den heiligen Hallen, also wenn Sie das so betrifft, das nehme ich, oder das, da entschuldige ich mich für, wenn Sie das so beleidigend finden. Ich finde die Bundespressekonferenz eine großartige Veranstaltung, saß auf allen Plätzen hier, sowohl als Mitarbeiter hier, als auch am Vorstandssitz. Also insoweit laufen Sie offene Türen bei mir ein. Die Kritik, habe ich auch Herrn Renner gesagt, bezieht sich dezidiert nicht dahin, dass Sie Fragen stellen, ob man klug beraten ist, seine Etatverhandlungen über die Zeitungen zu führen oder über die Bundespressekonferenz. Das war eher Zielpunkt meiner Kritik. Ob die Frage, ob der BMVG-Anteil steigt und das BMZ sinkt, da habe ich einerseits für 2020 eine klare Aussage mehrfach getroffen. Und das Zweite war, dass ich darauf verwiesen habe, dass die Eckpunkte am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden und dann auch hier vom Bundesfinanzminister dargelegt. Und auch da wird dann ja spätestens dann Klarheit herrschen.
Ja, Herr Braun, Sie werden auch mich jetzt nicht dazu bringen, mich auf Einzelaspekte des Haushalts einzulassen. Wir sind zu Beginn des Verfahrens der Aufstellung des Bundeshaushalts 2020, am Mittwoch die Eckwerte. Dann kommt der eigentliche Kabinettsbeschluss im Juni und dann kommt wie immer ein parlamentarisches Verfahren. Und deswegen werde ich jetzt mich über Einzelaspekte hier nicht äußern.
Zusatz?
Noch eine Nachfrage bei Frau Menz. Frau Menz, ist dann die Darstellung des BMZ etwas irreführend, wenn Sie sagen, wir verlieren an bestimmten Stellen hunderte Millionen, werden die an anderer Stelle ausgeglichen, sodass das Gesamtbudget am Ende doch steigt?
Also die Berechnungen, die der Minister vorlegt, die beziehen sich auf die mittelfristige Finanzplanung. Das heißt, wenn die Kurve der Finanzplanung nach unten reicht, nach unten zeigt, dann entsteht natürlich gegenüber auch dem Stand jetzt, entsteht eine Lücke. Und ich glaube, es ist einfach jetzt die unterschiedliche Betrachtungsgrundlage, die hier zu Missverständnissen führen kann.
Herr Renner noch dazu.
Herr Flossdorf, auch wenn Sie jetzt noch keine Zahlen kommentieren wollen, aber wie groß ist denn Ihre Sorge, dass inklusive Nachverhandlungen gerade auch internationale Zusagen im Bündnis nicht eingehalten werden können oder es zumindest nicht erkennbar ist, wie diese jemals eingehalten werden wollen?
Sie wissen, wie die Zusagen lauten bis zum Jahr, für das Jahr 2024. Die aktuelle Haushaltsplanung reicht ja, wenn Sie auf die Mittelfrist schauen, natürlich bis im Jahr 2023. Insofern reicht man nicht bis ganz dahin. Aber natürlich ist es unbenommen, natürlich auch den Verbündeten und dem Bündnis sich darüber Gedanken zu machen, wie die Steigerung ist. Ich möchte aber mal darauf hinweisen, dass wir schon eine erhebliche Steigerung hinter uns haben. Im Jahr 2014 hatten wir den Gipfel von Wales gehabt. Wir haben bisher zum aktuellen Haushalt ist es eine Steigerung nach NATO-Kriterien um 36%, die schon stattgefunden hat. Natürlich ist es noch ein steiler Weg zu gehen bis zum Jahr 2024. Und die Zusage an die Bündnispartner lautet, dort die 1,5% des Bruttoinlandsproduktes zu erreichen. Ich möchte aber auch jetzt gar nicht in erster Linie darauf spekulieren, wie jetzt die Bündnispartner reagieren. Es geht hier um ganz konkrete Bedarfe der Bundeswehr, die in einem Detaillierungsgrad vorliegen, wie es nie vorher gekannt war. Es gibt aus dem Weißbuch abgeleitete Konzeption der Bundeswehr, daraus auch nochmal das Fähigkeitsprofil. Da sieht man, wo die Lücken sind, wo die Aufgaben sind der Bundeswehr und was an modernem Material angeschafft werden muss in den nächsten Jahren, um diesen Aufgaben zu entsprechen und wo altes Material, also was teilweise sehr alt ist und schon längst hätte ersetzt werden müssen, auch ersetzt werden kann. Das wird sozusagen Gegenstand sein einer Priorisierung, je nachdem, wie ambitioniert die Haushaltsaufstellung, die Haushaltsplanung ausfällt. Und da wird man in Einklang bringen müssen, was möglich ist an Finanzierung und das, was geplant ist für die nächsten Jahre.
Nachfrage aber, unabhängig davon, wie weit jetzt die mittelfristige Finanzplanung reicht. Ich hatte Sie ja gefragt und Sie haben das Zieldatum und auch das Ziel genannt, wie groß Ihre Sorge ist, dass dieses Ziel nicht eingehalten werden kann.
Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht sagen, weil auch ich nicht weiß, wie sich die Konjunktur entwickelt in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, was für weitere Bedarfe. Wir reden ja über den Gesamthaushalt ja auch an der Stelle und nicht nur über das, was das Verteidigungsministerium an Planungen hat. Möglich ist, diese Prognose werde ich Ihnen hier nicht abgeben können.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der weiteren Fragen, die auf meiner Liste stehen von Kolleginnen und Kollegen, würde ich dieses Thema bitte gerne abschließen wollen. Es gibt, wie gesagt, den Werbeblock von mir am Mittwoch jederzeit alle Gelegenheit, den Bundesfinanzminister dazu zu fragen. Dazu lade ich gerne ein. Wir machen jetzt mit einem neuen Block hier vorne weiter. Bitte.
Eine Frage ans Innenministerium und sowie an das Justizministerium. Es geht um eine Gesetzesinitiative zur Steuerung von Asylverfahren, sogenannte geordnete Rückkehr. Ist es aus der Sicht der beiden Häuser sinnvoll, das im parlamentarischen Verfahren zu koppeln an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Eventuell, weil das zwei Seiten einer Medaille sind. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Wie ist die Haltung der beiden Häuser dazu?
Ja, ich kann gerne anfangen. Wir sehen diese Maßnahmen erstmal als getrennte Vorhaben und aus unserer Sicht werden die auch getrennt bearbeitet. Was im parlamentarischen Verfahren damit passiert, das ist dann Sache des Bundestages.
Ich kann meinem Kollegen da nichts hinzufügen. Das Bundesinnenministerium ist das federführende Ressort und hat sich soeben dazu geäußert.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Ungrad mit einem neuen Thema.
Frage an das Verkehrsministerium. Es gibt ja jetzt 1 Milliarde mehr für die Bahn. Was ist das dann? Wie sind die Kontrollen? Der Minister hatte sich ja schon jetzt ausgesprochen, er will mehr auf Pünktlichkeit dringen. Wie will er das machen? Wie will er sich mit dem Bahnverstand da, wie will er denn ihn drängen, dass es tatsächlich mehr Pünktlichkeit gibt?
Also die Milliarde, die Sie ansprechen, wurde jetzt auch berichtet im Zuge der Haushaltsaufstellung. Da schließe ich mich allen meinen Vorrednern an. Da werden wir am Mittwoch die Eckwerte haben und sehen, wie viel Geld wir in das System Schiene zusätzlich bringen können. Wichtig ist, dass wir diese Zukunftsinvestitionen in die Schiene grundsätzlich brauchen. Zum Thema Pünktlichkeit. So viel der Minister will, das hat er auch schon mehrfach betont, dass die Züge pünktlicher und störungsfreier fahren und es für die Kunden merklich besser wird. Die Zahlen, die wir jetzt seit Jahresbeginn bis zum heutigen Tage haben, zeigen, die Deutsche Bahn ist hier auf einem guten Weg. Sie muss diesen Weg weitergehen. Die Pünktlichkeitswerte müssen weiter nach oben gehen. Dann sind auch die Kunden mit dem Unternehmen zufrieden und steigen gerne auf die Bahn um. Das ist ja ein erklärtes Ziel, dass wir mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene bringen. Und da haben wir jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres schon eine relativ erfreuliche Entwicklung, die jetzt auch weitergetrieben werden muss von der Deutschen Bahn.
Zusatz?
Sie sagen, der Minister will mehr Pünktlichkeit, das will ja jeder, der Bahn fährt zumindest. Aber was will er denn da machen? Er fordert ja richtig, dass es mehr Pünktlichkeit ist. Wie will er das denn mit dem Bahnvorstand, was will er da besprechen?
Es hat ja mehrere Gespräche gegeben mit dem Vorstand der Deutschen Bahn zu Beginn dieses Jahres. Hier sind vor allen Dingen wichtig Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur, ein besseres Betriebsmanagement, Verkehrsmanagement in den Knoten, in den Korridoren, auch ein besseres Baustellenmanagement zur zügigeren Abwicklung von Baustellen. Insgesamt natürlich eine Kapazitätserweiterung, die wir brauchen. Das sind die Investitionen in die Schiene, die ich meine. Also hier brauchen wir mehr Kapazität auf der Schiene, weil immer mehr Leute auf diesen Verkehrsträger umsteigen und wir hier natürlich im Netz die entsprechenden Kapazitäten auch brauchen. Und die Bahn muss hier auch, was die Baustellen angeht, ein besseres Management auch nochmal zeigen. Also im Bereich der Infrastruktur muss sie diesen Weg, den sie jetzt eingeschlagen hat, auch nochmal weitergehen.
Weitere Fragen zum Thema Investitionen bei der Bahn? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick die nächste Frage.
Am 22. Februar kam es zu einem brutalen Überfall auf die nordkoreanische Botschaft in Madrid. Mittlerweile haben spanische Ermittler gesagt, dass sie 2 der insgesamt 10 Angreifer ermittelt haben und dass diese Verbindung stehen oder effektiv CIA-Mitarbeiter sind. Wie beurteilt das Auswärtige Amt diesen Vorfall und die bisherigen Ermittlungsergebnisse der spanischen Kollegen?
Da mir der Vorfall nicht bekannt war, möchte ich ihn auch nicht beurteilen von hier aus.
Zusatz?
Das heißt, der Bundesregierung ist dieser Vorfall am 22. Februar plus die Ermittlungsergebnisse der Spanier, die auch durch die gesamten Großteil zumindest der deutschen Medien gingen, in keinster Form bekannt?
Ich habe von ich und mir gesprochen und in Bezug auf die Ermittlungsergebnisse.
Gibt es denn im Raum jemanden, der dem dieser Vorfall bekannt ist? Ist beispielsweise der Bundeskanzlerin dieser Vorfall bekannt und die respektiven Ermittlungsergebnisse der spanischen Ermittler?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was die Kollegin des Auswärtigen Amtes gerade gesagt hat. Ich würde gerne, weil der Korrespondent von Russia Today vorhin mit einiger Empörung nach der amerikanischen Haltung zum Internationalen Strafgerichtshof fragte, ein Element nachtragen, was vielleicht zur Abrundung des Bildes noch ganz wichtig ist. Russland hat im Jahre 2016 den Internationalen Strafgerichtshof verlassen, hat die Unterschrift unter das römische Statut zurückgezogen. Anlass war damals eine Einschätzung des Gerichts zum Ukraine-Konflikt.
Darf man darauf was erwidern?
Nein, wir sind ja keine Diskussionsveranstaltung hier.
Das ist ja wohl völlig anmaßend.
Herr Warwick, das ist eine Position der Bundesregierung, die können Sie teilen, die können Sie nicht teilen, die kann ich teilen, die kann ich auch nicht teilen. Aber wir sind keine Diskussionsveranstaltung, wo Sie sich jetzt sozusagen möglicherweise als Vertreter Russlands...
Ja, aber gerade darum geht es, dass ich das nicht bin und
so, das können Sie, Entschuldigung. Ich bin dran. Danke. Das können Sie so sehen und das würde ich auch so sehen, dass Sie nicht der Vertreter des russischen Staates sind. Dann wären Sie nämlich hier Botschafter. Aber da Sie Vertreter von RT Deutsch sind, müssen Sie sich das möglicherweise anhören. Sie können das auch zurückweisen. Dazu hätten Sie jetzt gelegen. Bitte.
Gut, ich glaube, in keinem anderen Kontext hätte Herr Seibert sich dazu... Ich arbeite für eine mediale Institution, die finanziert wird vom russischen Staat. Ja, aber das macht mich noch nicht zum Vertreter des russischen Staates. Und es macht mich... Ich finde, damit wird einfach auch normales journalistisches Agieren völlig negiert, wenn jede Frage, wo es vielleicht auch in Russland einen Bezugspunkt gibt, hier abgestritten wird, weil ich diese Frage stelle, aus einer Mitarbeit bei RT Deutsch heraus. Also es wäre auch absurd, wenn im Gegenpart ein Deutsche Welle-Korrespondent die ganze Zeit zurechtgewiesen würde mit Verweis auf das Vorgehen Deutschlands in Venezuela, was regelbasierte internationale Ordnung angeht. Also ich finde, wie gesagt, diese Zuweisung RT-Mitarbeiter gleich Rechtfertigung für russisches Auftreten in der Welt völlig absurd. Und das würde man auch keinem anderen Sender so zuschreiben. Danke.
Bitte schön. Vielen Dank. Herr Rinke mit einem neuen Thema.
Die Frage geht an Herrn Seibert. Es geht um die Proteste der Gelbwesten in Paris, die ja an diesem Wochenende auf jeden Fall sehr heftig waren. Einige sagen, neue Eskalationsstufe erreicht haben. Der amerikanische Präsident hat jetzt einen Zusammenhang hergestellt, dass das sogar den französischen Beitrag zum Klimaschutzabkommen beeinträchtigen würde. Wie sieht die Bundesregierung das? Ist Macron durch diese anhaltenden Proteste geschwächt?
Ja, der Ausbruch von Gewalt und von Zerstörungswut in Paris am vergangenen Wochenende ist erschreckend. Mit friedlichem demokratischen Protest hat das nichts zu tun. Und die Bundesregierung steht an der Seite der französischen Regierung in deren Bemühung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Präsident Macron hat ja mit den Grand Débats einen breiten nationalen Prozess eingeleitet, indem Menschen in allen Ecken des Landes ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Klagen vortragen können. Da sind auch Anliegen der Gelbwestenbewegung diskutiert worden. Und er hat damit eine richtige und wichtige Antwort auf die Sozialproteste der vergangenen Monate gegeben. Ich glaube, einer weiteren Kommentierung bedarf die Situation jetzt nicht.
Die Frage zielte darauf, ob Sie glauben, dass Macron durch diese anhaltenden Proteste geschwächt wird, auch was sein europäisches Engagement angeht.
Ich habe dazu für die Bundesregierung das gesagt, was für uns das Wesentliche ist. Und die intensive europäische Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der französischen Regierung, auch der Kanzlerin persönlich mit dem französischen Präsidenten, wird sich zum Beispiel in dieser Woche beim Europäischen Rat wieder zeigen.
Herr Warwick zu dem Thema.
Nach dem Europarat hat auch die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, sehr explizit die Polizeigewalt gegen die Gelbwesten kritisiert. Teilt denn die Kanzlerin die Kritik an dem Vorgehen der französischen Sicherheitskräfte durch die Vereinten Nationen?
Da müsste ich mir die Aussagen von Frau Bachelet erst einmal genau anschauen.
Bitte schön. Herr Seibert, Bundeskanzlerin trifft sich gerade mit Donald Tusk. Und meine Frage ist, was erwartet Bundeskanzlerin nach diesem Treffen kurz vor dem EU-Gipfel? Besonders, dass die letzte Woche in Großbritannien einfach gezeigt hat, dass diese letzte Abstimmungen und die mögliche weitere dritte Abstimmungen über Deal wirft immer mehr Spekulationen. Und Spekulationen über, wie die anderen Länder reagieren werden, besonders Italien und so weiter.
Gut, und genau über an solchen Spekulationen möchte ich und werde ich mich natürlich nicht beteiligen. Die Bundeskanzlerin trifft jetzt in dieser Minute, eigentlich sollte ich da sein, den Präsidenten des Europäischen Rates. Natürlich im Wesentlichen, um eine Abstimmung, einen Meinungsaustausch vor dem Rat vorzunehmen. Und bei diesem Rat wird der Brexit ein entscheidendes Thema sein, das ist völlig klar. Trotzdem, ich spekuliere nicht, wir haben ganz klar in der vergangenen Woche begrüßt, dass das britische Parlament gesagt hat, einen ungeordneten Austritt des Vereinigten Königreiches soll es nicht geben. Das war immer unsere Haltung, weil wir überzeugt sind, dass ein solcher ungeordneter Austritt beiden Seiten, Europa und dem Vereinigten Königreich, schaden würde. Und nun sind es, und da wiederhole ich mich wie am Freitag, nun sind es die Briten, von denen die nächsten Vorschläge, die nächsten Schritte, wie es weitergeht, kommen sollen. Es ist ja möglicherweise so, dass sich das Unterhaus in dieser Woche noch mit dem Austrittsabkommen noch einmal befasst. Mehr kann ich zu diesen innerbritischen Entwicklungen derzeit nicht sagen.
Donald Tusk hat letzte Woche auch, ich glaube, per Twitter gesagt, dass besser für EU wäre, wenn Großbritannien diese Verschiebung für längere Zeit stattfinden würde. Teilt die Bundeskanzlerin auch diese Meinung?
Nun müssen wir erst einmal abwarten, ob Großbritannien eine Verschiebung wirklich beantragt. Das ist die Voraussetzung. Und dann werden die EU-27 sich dazu eingehend unterhalten und einen Beschluss fassen. Und die Kanzlerin hat ja schon grundsätzlich gesagt, wenn Großbritannien etwas mehr Zeit braucht, das war die Pressekonferenz mit Präsident Macron, wenn Großbritannien etwas mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem nicht verweigern, war, glaube ich, die Formulierung. Aber klar ist, Voraussetzung für so etwas ist, dass Großbritannien eine solche Verschiebung, Verlängerung möchte.
An Frau Adebar.
Letzte Nachfrage, bitte.
Genau, letzte. Wenn ich mich nicht täusche, heute der Staatsminister Roth hat sich zumindest schriftlich für ARD zu diesem Thema geäußert.
Also der Bundesminister des Auswärtigen hat sich heute Morgen in Brüssel dazu geäußert und hat gesagt, bevor es zu einem harten Brexit kommt, ist eine Ehrenrunde zu drehen immer noch sinnvoller, als sich mit dem auseinanderzusetzen, was ein harter Brexit bedeutet, nämlich viele Beeinträchtigungen auf beiden Seiten. Allerdings müsste Großbritannien, wie Herr Seibert gesagt hat, das Ganze beantragen und einen möglichen Aufschub begründen.
Danke. Herr Jessen dazu. Herr Seibert, teilt die Bundesregierung die Auffassung, die am Freitag, glaube ich, in Brüssel kommuniziert wurde, dass Großbritannien entweder bis zum 1. Juli die EU verlassen haben müsse oder an den Europawahlen im Mai teilnehmen müsse, weil ansonsten, da das Parlament erstmals am 2. Juli tagt, falls dies zustande gekommen sei, noch mit Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU, aber ohne Wahlbeteiligung, dies ein illegal zusammengesetztes Parlament wäre, dessen Beschlüsse anfechtbar wären. Also teilt die Bundesregierung diese Rechtsauffassung, entweder Großbritannien bis zum Juli draußen oder Wahlbeteiligung.
Ich möchte für die Bundesregierung hier keine Rechtsauffassung zum Besten geben. Erstens, man müsste erst mal wissen, ob Großbritannien die Verlängerung möchte. Zweitens, es gibt in dieser Woche möglicherweise noch eine Abstimmung im britischen Unterhaus, die ja dann auch auf diese Frage Auswirkungen hätte. Und drittens, dass bei der Frage einer möglichen Verlängerung und der Dauer einer möglichen Verlängerung der Umgang mit den europäischen Wahlen, Beteiligung Großbritanniens ja oder nein, eine wichtige Rolle spielt, das ist auch klar.
Das Papier, auf das ich mich da beziehe, war ja offensichtlich ein Dokument des Europäischen Rates. Das heißt, da könnte doch die Regierung schon eine Auffassung dazu haben, ob sie die Rechtsauffassung darin teilt oder nicht.
Am Donnerstag wird das alles Thema in Brüssel sein.
Herr Rinke dazu.
Ja, es ist aber eine ganz praktische Nachfrage. Wenn es am Mittwoch nicht zu einer Abstimmung in
London kommen sollte, was ja auch schon spekuliert wird. Wird sich der Rat dann überhaupt mit dem Thema Brexit beschäftigen? Denn dann weiß oder wissen die EU-27 ja gar nicht, was eigentlich die britische Seite möchte.
Eines der vielen Fragezeichen. Ich kann mich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht äußern. Wir gehen davon aus, dass, wenn es keine Abstimmung gäbe, die britische Regierung ihre Partner in Europa angesichts des sehr nahen Termins Ende März doch wissen lassen würde, wie es weitergehen soll.
Ich habe jetzt noch 4 Fragesteller auf der Liste. Die würde ich jetzt gerne kurz abhandeln. 3 Fragesteller, Herr Jung hat zurückgezogen. Und dann können wir auch zum Ende kommen und Herrn Seibert zu seinem Termin entlassen. Kommen zu Frau Frühauf, bitte.
Eine Frage an das BMVI, Thema Breitbandausbau. Es gibt ja Bundesländer, die offenbar im vergangenen Jahr keine Mittel aus dem Breitbandförderfonds der Bundesregierung abgerufen haben. Wie bewerten Sie das und wo sehen Sie die Ursachen?
Ja, vielen Dank. Also der Mittelabfluss kommt beim Breitbandförderprogramm immer ganz am Schluss. Sie wissen, dass wir die Mittel per Förderbescheid den Kommunen zur Verfügung stellen. Das Programm ist hier ein großer Erfolg. Alle Mittel, die wir zur Verfügung hatten, sind auch gebunden, liegen bei den Kommunen. Was den Baufortschritt und damit am Ende auch die Rechnungslegung und den Mittelabfluss angeht, muss man bedenken, dass die Kommunen es hier mit einer Situation zu tun haben, wo wir mangelnde Baukapazitäten haben durch die gute konjunkturelle Lage, gerade in der Bauwirtschaft, wo sie mit Ausschreibungen zu tun haben. Wir würden uns hier mehr Tempo wünschen. Aber nochmals, am Mittelabfluss selber ist ein Erfolg dieses Programms nicht ablesbar, sondern alle Mittel sind gebunden, liegen bei den Kommunen und werden dann Schritt für Schritt auch in ganz konkrete Projekte umgesetzt.
Herr Jung dazu.
Herr Schrader, können Sie sagen, in welchen Bundesländern der Breitbandausbau am besten vorankommt aus Ihrer Sicht und wo am schlechtesten?
Wenn Sie meinen, mit vorankommt, was wirklich jetzt aktuell verbuddelt wird, kann ich es im Moment nicht sagen. Wir haben manche Länder, die haben dieses Programm stärker in Anspruch genommen als andere. Ich habe da jetzt aber im Moment keine Übersicht. Insgesamt haben wir eine sehr gute Verteilung. Wir haben insgesamt, ich glaube, 650 Projekte in ganz Deutschland, die wir fördern. Die sind auf das gesamte Bundesgebiet verteilt. Aber wie sich das jetzt sukzessive in Bautätigkeit umsetzt, da liegt mir im Moment keine Übersicht.
Können Sie das nachreichen, bitte?
Das kann ich nicht nachreichen, weil das müssen Sie bei den Kommunen abfragen. Weil dort
Ihre
ganz konkret, langsam, darf ich bitte meinen Satz zu Ende reden? Die Kommunen setzen die Mittel, setzen dieses Programm um und am Ende gibt es eine Rechnungslegung. Das ist dann der berühmte Mittelabfluss. Da kennen Sie alle die verschiedenen Antworten unseres Hauses, auf zum Beispiel parlamentarische Antworten. Dieser Mittelabfluss ist noch relativ gering. Das hat Gründe, die ich Ihnen eben genannt habe. An diesem Mittelabfluss können Sie dann tatsächlich sehen, wo Projekte umgesetzt worden sind, also wo tatsächlich eine Baufirma mit einem Auftrag versehen wurde, hat ein Kabel verlegt, eine Infrastruktur verlegt und am Ende wird die Rechnung eingereicht und dann fließt das Geld. So, das ist der normale Fortschritt und an diesem Mittelabfluss können Sie dann sehen, wo das Ganze schon umgesetzt wird. Da gibt es immer verschiedene Stände, die sich natürlich auch von Woche zu Woche, Monat zu Monat verändern.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Müller dran mit einem nächsten Thema.
Mit einer Frage, die zunächst ans BMVI geht, aber als Wissensfrage dann eigentlich auch an alle anderen Ministerien. Im Zuge der Ankündigung von Frau Kramp-Karrenbauer, eine Art Newsroom im Adenauerhaus einzurichten, fiel mir ein, dass das BMVI ja sein Neuigkeitenzimmer hat, was ja, glaube ich, ein ähnliches Konzept ist. Würde da einfach mal kurz fragen, was für eine Bilanz Sie da nach 6 Monaten ziehen und würde gern von den anderen Ministerien wissen, ob es bei denen eigentlich auch solche Einrichtungen gibt, also zusätzlich zur Pressestelle noch so eine Art Newsroom, der andere Ziele verfolgt.
Ja, es ist richtig. Wir haben im vergangenen Jahr unser Neuigkeitenzimmer eingerichtet. Hintergrund ist, das wissen Sie besser als jeder andere, die Medienlandschaft verändert sich, die Mediennutzung verändert sich und die Behördenkommunikation muss dies auch tun. Wir brauchen neue Angebote, wir brauchen neue Formate, wir müssen schneller werden, wir müssen interaktiver werden, wir müssen auf allen Kanälen kommunizieren. Wir brauchen eine direkte, offene, moderne und bürgerfreundliche Kommunikation. Und dafür haben wir bei uns im Haus mit dem Neuigkeitenzimmer die Infrastruktur geschaffen. Da sitzen sozusagen Vertreter für die klassischen Medien. Also wir Sprecher sitzen dort zusammen mit den Kollegen der Social-Media-Kanäle. Wir haben sozusagen hausintern eiserne Türen beseitigt, die bisher die Büros und die Referate voneinander getrennt haben. Das heißt, ihr findet auch intern eine sehr viel direktere Kommunikation statt. Das geht also Hand in Hand. Wir haben neue Formate auf den Weg gebracht für eine direkte Bürgerkommunikation, für direkte Bürgerfragen. Grill den Scheuer haben wir hier initiiert. Wir gewähren Einblicke hinter die Kulissen mit unserem Format Menschen im BMVI. Wir stellen Start-ups vor. Zukunftsmacher hieß unsere eine Reihe, die wir gemacht haben, die also Menschen oder Unternehmen, die neue Mobilitätsangebote umsetzen. Wir erklären Zusammenhänge, komplexe technische Zusammenhänge in Erklärformaten. Und wenn Sie mich nach einer Bilanz fragen, nur mal eine Zahl jetzt im Bereich Social Media. Die Follower auf Instagram haben sich seit dem Start im vergangenen Jahr sind die um 200% hochgegangen. Auf den anderen Kanälen war es ähnlich. Also nicht die 200%, aber es ist auch hochgegangen. So, das heißt, wir müssen auf allen Kanälen präsent sein und haben hierfür diese entsprechende Infrastruktur in unserem Haus geschaffen.
Gibt es andere Häuser, die Neues mitteilen wollen? Nicht schon das, was sie schon machen vielleicht seit Jahren.
Wir haben die Anfrage auch bekommen und im Auswärtigen Amt gibt es einen Newsroom. Dort arbeiten Mitarbeiter der Online-Redaktion und aus dem klassischen Bereich des Pressereferats zusammen. Dafür sind keine neuen Stellen geschaffen worden. Wir sind zusammengerückt und haben da Platz frei gemacht, um eine gute Verzahnung zu gewährleisten. Denn wir haben neue Produkte, wir haben aufstrebende Kanäle und Kommunikationsmechanismen der Botschaften weltweit, unserer Botschafter und verschiedene Kanäle hier im Inland. Und das verzahnen wir dort in einem Newsroom, hoffentlich gut in einem für Sie interessanten und für den Bürger interessanten Angebot.
Das BMI. Für das BMI kann ich sagen, dass wir zwar nicht die Einrichtung eines Newsrooms erwägen, aber dass wir den Bereich der Kommunikation gestärkt haben im Haus. Wir haben alle Einheiten, die mit Kommunikation zu tun haben, in einer Unterabteilung gebündelt. Das sind die Kommunikationsbereiche strategische Kommunikation, Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten, Presse, Internet und soziale Medien sowie der Bürgerservice. Damit sollen die Prozesse geschafft werden. Es soll die Kommunikation des BMI nach außen gebündelt und besser synchronisiert werden. Wir haben mit der Einrichtung eines speziellen Referats für Internetkommunikation und soziale Medien diesen Bereich gestärkt und tragen damit der zunehmenden Bedeutung dieser Kommunikationsform Rechnung. Die jeweiligen Referate können sich nun in dieser Unterabteilung noch besser als bisher abstimmen in kommunikativen Angelegenheiten und sitzen auch räumlich sehr eng zusammen, sodass das in Zukunft noch optimaler funktioniert.
Herr Jung dazu.
Herr Strade, ich habe nochmal zu Ihrem Neuigkeitenzimmer ein paar Fragen. Was kostet Sie das? Und wie viele Kanäle haben Sie eigentlich? Wenn ich auf Facebook gucke, das Verkehrsministeriumskanal hat 89 Fans. Bei Herrn Seibert verstehe ich ja, wenn der Bundesregierungskanal mit hunderttausenden Leuten Community-Manager und so weiter brauchen, Leute, die darauf antworten. Ansonsten kann man das ja selber machen. Ich mache das ja auch selber. Wie viel brauchen Sie denn? Und wie viele Kanäle haben Sie? Sind die alle so klein?
Also wir bespielen die Kanäle Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Die Followerzahlen, wie gesagt, wir sind relativ klein gestartet, das gebe ich zu. Die steigen und es ist eine Menge Arbeit, hier Followerzahlen zu generieren. Das ist nicht leicht, wie Sie selber vielleicht wissen. Daran arbeiten wir, weil wir diese Kanäle einfach bespielen müssen. Dafür haben wir die entsprechenden Kollegen in unserem Neuigkeitenzimmer und da sind alle eng verzahnt. Und die erste Frage von Ihnen habe ich vergessen.
Was kostet das? Also ich würde gerne wissen, wie viel Sie ausgeben für 1.000 Facebook-Fans.
Naja, wir haben diese Infrastruktur geschaffen. Wir sitzen dort mit den Mitarbeitern, mit denen wir sowieso vorher zusammengesessen, die sich sowieso vorher um die neuen Medien und die klassischen Medien gekümmert haben. Es sind ein paar dazugekommen. Insofern kann ich Ihnen jetzt keine Kostenrechnung hier aufmachen. Also wir sitzen dort, wir haben dort 14 Arbeitsplätze. Dort sitzen die Kollegen, die Sie alle kennen, hier auch von dieser Bank, die Sprecherkollegen, die Kollegen von dem Social Media Referat, alle in einem Raum. Und wir arbeiten daran, Ihre Anfragen zu bearbeiten, die Themen, die wir haben, zu kommunizieren und das möglichst schnell und effizient und direkt und bürgerfreundlich.
Bevor Herr Jessen dran ist, darf ich noch die Frage stellen, weil Herr Seibert weg muss, ob es noch eine Frage an Herrn Seibert gibt. Dann ziehen wir die vielleicht vor, dann machen wir gleich die Social-Media-Fragen danach. Herr Neuern, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Seibert, zum Thema Klimawandel zwei Fragen. Die erste, mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche haben ja am Freitag demonstriert. Und der Bundesregierung werfen Sie vor, dass Sie Ihre Zukunft, also die der Kinder, verspielen würden. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Wir haben darüber ja vielfach hier gesprochen. Erstens die Haltung der Bundeskanzlerin, der anderen Mitglieder der Bundesregierung zu diesen Jugenddemonstrationen, Schülerprotesten, wie auch immer Sie es nennen wollen, ist ja eine Haltung der Unterstützung und der Anerkennung für dieses Engagement. Die Bundeskanzlerin hat mehrfach gesagt, dass es gerade wichtig ist, dass junge Menschen sich für dieses Thema, das ihre Zukunft noch mehr prägen wird als die Zukunft der jetzt 60-Jährigen, interessieren und einsetzen. Sie hat, wenn ich mal auf den Podcast von vor anderthalb Wochen verweisen darf, dann allerdings auch klar gemacht, was sie als Bundeskanzlerin, und das gilt ja für alle in der Bundesregierung, eben auch zu bedenken hat, wenn es zum Beispiel um Zeitpunkt und Ablauf des Ausstiegs Deutschlands aus der Kohle geht, dann sind da eben auch die Interessen der Menschen in den betroffenen Regionen zu beachten. Dann sind da gesamtwirtschaftliche, energiewirtschaftliche Fragen zu beachten. Und deswegen hat sie gesagt, weiß sie, dass es den Schülern auf den Straßen an manchen Punkten nicht schnell genug geht, aber es gehört eben auch zum Protest, dass man sich das gesamte Bild auch macht und dass man eben auch die Überlegungen anstellt, die dann für eine Bundesregierung wichtig sind. Das ist das, was ich dazu gerne sagen würde. Sie wissen, das haben wir hier auch vielfach erklärt, dass ein Klimaschutzgesetz in diesem Jahr erarbeitet wird, ein wirklich ambitioniertes und auch schwieriges Unterfangen, dem die Bundesregierung sich aber verpflichtet fühlt, weil wir sagen, wir müssen und wollen die Klimaziele 2030 einhalten. Und deswegen wird daran gearbeitet.
Vielen Dank. Eine kurze Nachfrage noch, wenn ich darf. Stichwort nicht schnell genug. Beim Verkehr und bei den Gebäuden sinken die CO2-Emissionen ja nicht, sondern sie steigen. Das heißt, die Klimaziele 2020 werden so nicht zu erreichen sein. Ist das geplante Klimakabinett da auch ein Indiz für einen Kurswechsel?
Das geplante Klimakabinett ist vor allem ein Indiz für die Ernsthaftigkeit, mit der die Bundesregierung diese Themen angeht. Ein Indiz dafür, dass wir wissen, dass wir an manchen Punkten mehr Tempo machen müssen. Und deswegen werden alle mit diesem Thema befassten Ministerien, und das sind ja eine ganze Reihe, zusammenkommen, in regelmäßigen Abständen zusammenkommen, um zu beraten, wie wir wirklich die Umsetzung unserer Ziele beschleunigen können, wie wir sie gewährleisten können. Deswegen ist das so zu verstehen.
Herr Jung, dazu nochmal.
Ja, Herr Seibert, wenn Sie sagen, die Schüler sehen nicht das gesamte Bild, muss ich da, das finde ich ja schon interessant. Was vermissen Sie denn bei den Schülern?
Ich habe nicht gesagt, die Schüler sehen nicht das gesamte Bild. Ich habe gesagt, dass der Protest das eine ist, dass es aber auch Überlegungen gibt, die beispielsweise eine Bundesregierung anstellen muss. Und diese Überlegungen höre ich jetzt auf den Schülerprotesten, was mich aber auch nicht wundert, so stark nicht akzentuiert. Und das sind zum Beispiel die Überlegungen, wie es weitergeht mit Arbeitsplätzen, wie es weitergeht mit der strukturellen Entwicklung deutscher Regionen, die bisher und über Jahrzehnte von der Kohle gelebt haben. Das sind Überlegungen, die müssen wir anstellen. Und die Tatsache, dass die Kohlekommission, nenne ich sie jetzt mal, obwohl sie einen anderen, längeren Titel hatte, in großer Einmütigkeit mit nur einer Gegenstimme zu einem Kompromiss gekommen ist, eine Kommission, die besetzt war, quer durchs gesellschaftliche Spektrum von Vertretern der Industrie, der Gewerkschaften, der betroffenen Regionen bis hin zu Vertretern von Natur- und Umweltverbänden, dass diese Kommission einen Plan bis in die 2030er Jahre hinein entwickelt hat, auf den sie sich einigen konnte, ist ein sehr gutes gesellschaftliches Zeichen. Und die Bundesregierung nimmt die Aufgabe ernst, das jetzt auch wirklich sinnvoll umzusetzen, und daran sind wir. Und das sind Überlegungen, die einfach auch gemacht werden müssen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Vielen Dank. Dann würden wir Herrn Seibert jetzt entschuldigen und wir würden zu dem Kommunikationsthema nochmal zurückkehren. Herr Jessen hat die Frage.
Ja, eine kleine Frage ans BMVI. Der Begriff Neuigkeitenzimmer, den darf man ja vielleicht auch als eine proaktive Maßnahme gegen das weitere Vordringen von Anglizismen betrachten. Haben Sie das bewusst getan? Und wie ist eigentlich intern die Abkürzung für dieses? Denn Neuigkeitenzimmer sind 6 Silben, Newsroom oder etwas Ähnliches sind 2. Üblicherweise versucht man doch auch Kurzformeln zu finden. Heißt das Ding bei Ihnen dann intern dann doch Newsroom oder NZ? Oder sind alle zu den kompletten 6 Silben verpflichtet?
Es gibt keine Abkürzung. Der Raum heißt Neuigkeitenzimmer und der Name ist geboren worden durch den persönlichen Referenten des Ministers, der diese Eingebung hatte. Und diese Idee war so grandios, dass wir sie umgesetzt haben. Das hat jetzt nichts mit Vermeidung von Anglizismen zu tun. Aber dieses Zimmer heißt Neuigkeitenzimmer. Das finden Sie auch auf dem Hinweisschild. Wenn Sie bei uns in das Ministerium reingehen, dann finden Sie dort das Wort Neuigkeitenzimmer und ein Pfeil, der geht nach rechts. Kommen Sie uns doch mal besuchen, dann zeigen wir Ihnen das gern mal.
Zusatz? Dankeschön. Ja, Zusatz. Passiert es häufiger, dass der Referent des Ministers Eingebungen hat?
Oh ja.
Herr Neuer.
Herr Strater, passiert es häufiger, dass Ihr Minister dann eine Videobotschaft loslässt und so vermeidet, dass wir als Journalisten kritische Nachfragen in echten Interviews stellen können?
Echte Interviews finden nach wie vor weiterhin statt. Soweit ich weiß, war das ZDF auch häufiger schon zu Gast bei uns im Neuigkeitenzimmer. Ich weiß nicht, ob jetzt in Ihrer Person oder von Frau Hübscher oder wem auch immer. Jedenfalls finden diese Formate weiter statt. Klassische Interviews, klassische Fragen. Das, was wir hier anbieten, sind zusätzliche Formate, die der Minister hier auch dann mit Statements zum Beispiel, die wir ins Netz stellen. Insofern ist daran nichts Verwerfliches. Im Grunde möchte ich aber noch mal wiederholen, wir sind ein Haus mit dem größten Investitionsetat der Bundesregierung. Wir haben viel zu erklären. Wir haben die meisten Bürgeranfragen der gesamten Bundesregierung. Wir haben hunderte von Journalistenanfragen pro Tag und viel zu erklären. Also Sie brauchen ein solches Neuigkeitenzimmer, um auch die Kommunikationsansprüche von heute dann auch abbilden zu können.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich einen schönen Tag und lade noch mal herzlich ein zu der schon erwähnten Pressekonferenz mit dem Bundesminister des Finanzen zum Haushalt am Mittwoch und zu allen anderen Pressekonferenzen diese Woche. Schönen Tag.